Der heutige Predigttext ist das 8. Kapitel im 5. Buch Mose. Ich lese ihn nach der Lutherübersetzung 2017. Überschrieben ist das Kapitel Dankbarkeit gegen den Herrn. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute, dass ihr umkommen werdet, eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht. So werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes.
Schauen und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Vergessen steht da, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. 14. Dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. der dich aus Ägyptenland geführt hat. 18. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund. Der 14. Vers, der ist mir gerade eben aufgefallen, darum will ich direkt etwas dazu sagen. Wir kennen alle, wissen alle, was Überheblichkeit ist. Und da kriegen wir den entscheidenden Hinweis, wenn du Gott vergisst. Ich ergänze mal, wenn du Gott vergisst und das, was er für dich getan hat, dann kommt die Überheblichkeit. Ich bete noch, dass dein Wort, Herr, in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Dafür gib deinen Heiligen Geist, dass wir mit den Ohren des Herzens hören. Amen. Ach, liebe Schwestern, liebe Brüder, auch an den Bildschirmen und an den Lautsprechern. Wir kennen das, Sie machen es vielleicht selbst auch, ich auch. Man ist mal aktiv, mal passiv. Was die kleinen frommen Zettel angeht, die man so mal bekommt oder auch an andere verteilt. Wo ein gutes Wort draufsteht, das man einem anderen zusteckt, sagt so, das ist für dich. Man ist selber manchmal Empfänger eines solchen Zettels, aber bisweilen auch Geber. So, ich habe eine ganze Menge solcher Zettel bekommen. Und dann bin ich aber auch manchmal, muss ich ehrlicherweise sagen, so beschäftigt, dann gucke ich drauf und ach, jetzt habe ich gar keine Zeit, mich damit zu befassen. Oder manchmal sage ich auch, das ist es jetzt gerade nicht, bin ich irgendwie zu. Dann lege ich den Zettel in irgendein Buch, in der Regel in eines, von dem ich weiß, dass ich es irgendwie jetzt in der nächsten Zeit sicher in die Hand nehme. Und dann fällt mir so ein Zettel wieder entgegen. Zum Beispiel letzte Woche, als es um das große Thema Dankbarkeit geht. Und das finde ich ganz nett, was auf diesem Zettel steht. Das ist so ein kleines Rezeptzettelchen. Und das ist ein bisschen humorvoll. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich bezahlen muss. Weil das heißt, ich habe Arbeit und verdiene Geld. Jetzt etwas für diejenigen, die Gewichtsprobleme haben. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt. Weil das bedeutet, ich habe richtig gut zu essen. Ich bin dankbar, dass ich nach dem Durcheinander einer Feier, also Aufräumarbeiten, dass ich dieses Durcheinander bewältigen muss. Aber es bedeutet doch, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich habe Freunde. Und ich bin dankbar für die Fenster, die geputzt werden müssen. Weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause, eine Wohnung. Ich bin auch dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung. Weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin auch dankbar für denjenigen, Sie sind jetzt nicht gemeint, dass Sie sich bitte nicht angesprochen fühlen. Ich bin dankbar für denjenigen, der in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch singt. Das bedeutet nämlich, dass ich gut hören kann. Und so geht das weiter auf dem Zettel. Zum Beispiel wird da auch noch gedankt für die Wäsche und den Bügelberg. Genau. Und es wird sogar auf diesem Zettelchen gedankt für schmerzende Muskeln. Das bedeutet nämlich, man ist in der Lage, auch hart zu arbeiten. Und für den Wecker, den man morgens normalerweise nicht so gerne hört, kann man auch danken, wenn er klingelt. Mir wird ein neuer Tag geschenkt. Also Erwin wird ihn kennen, nicht den Zettel, sondern den Mann, von dem ich ganz kurz etwas sagen will. Theodor Fontane. So in Norddeutschland mussten wir ihn lesen. Und wir waren es manchmal leid, wenn die Romane so dick waren und die unglückliche Liebe kein Ende nahm und so weiter. Aber es gibt in den Romanen von Fontane ein Wort, das zieht sich durch, ich würde mal sagen, durch seine gesamte Literatur. Und das heißt Glück. Das ist ein ganz zentraler Begriff bei ihm. Er hat in einem Brief, also man kann das Fontane-Werk in so einer Kassette kaufen, das ist dann so 3/4 Meter im Regal. Ne? In einem Brief an Wilhelm Herz schreibt er 1884, Gott, was ist Glück? Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle, keine körperlichen Schmerzen, da ist es ein bisschen anders auf meinem Zettel, das ist schon viel. Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und keine körperlichen Schmerzen, das ist schon viel. Was folgt darauf? Dankbarkeit. Wir haben es gesehen in dem zweiten Vers. Mose sagt da, gedenke des ganzen langen Weges. In unserer Sprache, das macht mir immer Spaß, ist das Wort gedenken ein ganz besonderes. Es könnte zu meinen Lieblingswörtern gehören. Weil denken, gedenken und danken, gleichen Ursprungs sind in der Sprachgeschichte. Und da gehört dieses Wort Gedenken mitten hinein. Weil, wenn wir also in uns gehen, gedenken, ja, da ist schon etwas mit Denken, da kommt nachher noch was anderes zu. Und danken. Denk darüber nach. Setz dein Hirn ein. Aber lass es von Gott geschult sein. Dann kommen nämlich Hirn und Herz zusammen. Gedenke, sei dankbar. Morgen ist ja der 27. Januar, der Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. Ein Gedenktag. Da kommt jetzt noch ganz deutlich ein weiterer Aspekt dazu. In das Gedenken hinein kommt jetzt noch das Erinnern. Vergiss es nicht, erinnern. Gedenken ist Erinnern. Und was heißt das? Das können wir auch wörtlich nehmen. Nach innen ziehen. Lass es dein Herz berühren. Hol es in dein Herz. Lass es nicht nur irgendwo auf einem Kalenderblatt stehen und durch deinen Kopf gehen. Hol es nach innen, in dein Herz. Alles, was in unserem Herzen ist, das hat Gott gut angelegt. Da erfahren wir Wandlung und Veränderung. Durch Neubewertung. In unserem Herzen sind wir in der Lage, Dinge, Geschehnisse, Personen anders zu sehen, erinnern. Das ist anders als das bloße Zahlengedächtnis, wo wir uns Dinge nur merken, die wir für den täglichen Gebrauch haben. Erinnern wird dann deutlich, ist Beziehungssache. Da geht es um Beziehung, da geht es um eine innere Aufmerksamkeit. Und genau das tut Mose hier. Erinnern in der Art und Weise, wie er spricht, manchmal etwas appellativ, aber auch erzählend. Er sagt, gedenke, 40 Jahre durch die Wüste. Ist sicher nicht bequem. Ein ganzes Volk war da unterwegs. Unterwegs Kinder kriegen, unterwegs beerdigen. Unterwegs, unterwegs, unterwegs. Ein langer Weg. Auf dem Wege. So, und was ist? Wir kennen es aus den 5 Büchern Mose, besonders aus dem 2. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Kaum sind sie aus Ägypten draußen, durch das Rote Meer hindurch, geht das Murren und Meckern schon los. Denke, was Gott für dich getan hat. Alles das wurde uns jetzt hier im 8. Kapitel vorgelesen. 40 Jahre. Und da gab es Manna. Wir wissen auch noch andere Dinge. Da kam Wasser aus dem Felsen. Und so weiter. Immer hat Gott dich weitergeführt. Du bist versorgt. Der Blick nach vorn, was wird denn kommen? Der Blick zurück, noch, was hatten wir alles Schönes in Ägypten? Wie schnell man vergisst, dass man geknechtet wurde und unfrei war. Das wissen wir auch aus unserem Leben. Unser Blick kann sich ganz schnell verengen. Wie so eine filternde Brille. Man blendet aus. Gibt sowas wie ein schleichendes Gift von Unzufriedenheit. Dann fängt man an zu vergleichen. Ah, was der alles hat oder kann. Oder was zeitlich gesehen, da war es doch früher viel besser und so weiter. Und in dieser Unzufriedenheit und in diesem Aufnehmen des Giftes tun wir etwas. Wir halten fest. Was haben wir denn schon auf ewig? Ja, früher war alles besser. Aber früher musste man die Küche auch mit der Wurzelbürste schrubben und die Wäsche mit der Hand waschen. Und einen Kaiser hatten wir auch. Ob wir das alles so noch wollen? Na, ich weiß nicht. Alles zu seiner Zeit. Guck auf den Weg, wie Gott dich geführt hat. Aus einer Kindheit, in einem Elternhaus, in dem es vielleicht gut, vielleicht nicht so gut war, aber wie er dich geführt hat, durch eine Jugend, in ein Erwachsenenalter, durch eine Familie, die du vielleicht selbst gegründet hast, bis ins Alter hinein. Schau mal, wie Gott dich geführt hat. Schau auf den Punkt, an dem du jetzt bist. Aber nicht murren und hadern und auch nicht aufrechnen oder abrechnen oder vergleichen, sondern ich sehe dich, Gott, auf meinem Wege. Naja, wenn ich ehrlich bin, funktioniert nicht immer. Aber eines ist sicher. Der Erwin hat es unserem Geburtstagskind gesagt. Gott sieht dich. Also das auf jeden Fall. Ich sehe ihn vielleicht nicht immer. Ist vielleicht auch eine Übungssache, Dankbarkeit. Aber er sieht mich. Das heißt also, in dem Augenblick, in dem ich jetzt bin, und das dürfen Sie auch mal wörtlich nehmen, Sie sind im Augenblick, das heißt, Sie sind im Blick der Augen Gottes. Der lässt Sie nicht hängen. Diese Augen schauen dich liebevoll an, mit guten Absichten, vielleicht sogar auch mitleidend. Es sind Augen, die dich so anschauen, dass du, wie es an einer anderen Stelle hast, ich will dich mit meinen Augen leiten. Es sind Augen, die dich leiten sollen, mit guten Absichten Gottes. Kann ich dann vielleicht so sagen, ich lebe, weil Gott es so wollte und weil er mich liebt. Es gibt eine gute Absicht Gottes für mein Leben. So dass alles, denken wir an Paulus, was mir widerfährt und seines Gottes erzieherische Absichten, wo er mich in die Schule nimmt, mir zum Besten dienen wird. Es wird mir alles zum Besten dienen, wenn ich Gottes Augenblick sehen will. Und Gottes Augenblicke in meinem Leben, die gibt's genug. So, und dafür ist die Dankbarkeit die große Überschrift, die über dieser Bibelstelle steht, ein vortreffliches Mittel. Vortrefflich, weil Dankbarkeit trifft Gott. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, ich bedanke mich. Das ist eigentlich sprachlich unmöglich. Danken ist kein Wort, das man reflexiv benutzen kann. Das heißt, ich danke dir. Und da kommt der Herr ins Spiel. Dankbarkeit sagt, Verdienst funktioniert nicht, sondern Geschenk. Ich verdanke mich doch nicht mir selbst. Also, das Heilmittel, Dankbarkeit. Wer danken kann oder es einübt, das ist eine Entscheidung. Wer dankt, freut sich an dem, was er hat, was jetzt ist, was in diesem Augenblick Gott, Augenblick Gott für mich bereithält und nicht unzufrieden auf das zu schauen, was sein könnte oder was mal so super gewesen ist. Nein, jetzt. Mir hat dieser Tage jemand geschrieben, mit dem ich im Austausch über diese Bibelstelle stand, dann, wenn man sich ein wenig einübt in dieses Danken, es bewusst tut, wird sie zum Spiel des Herzens. Das hat mir gut gefallen. Das ist ein gutes Spiel. Und wir werden lernen dabei, sehen wir das ruhig einmal vom Schulischen her, ja, vom Erzieherischen Gottes, wir werden lernen dabei, in diese Spur Gottes, die er doch schon gezogen hat, hineinzukommen. Also die Gemeinschaft mit ihm viel tiefer und dichter erleben. Wir werden hinter dem, wofür wir danken, die gute Hand Gottes entdecken. Denn danken tue ich ja in der Regel für etwas oder für jemanden, auf jeden Fall immer für das, worüber ich nicht verfügen kann. Das war diese Geschichte, auch wo ich sagte, das Verdienst funktioniert nicht. Für das, worüber ich nicht selbst verfügen kann, will ich danken üben. Vielleicht für das Geschenk einer treuen, einer verlässlichen Freundschaft, einer guten Nachbarschaft, einer Gemeinde, in der ich mich wohlfühle, wo wir füreinander da sind und so weiter. In Schweden, das will ich Ihnen noch kurz erzählen, weil manche sagen, das ist so eine Formsache, aber das stimmt nicht. In Schweden dankt man dreimal. Also wir machen ein Beispiel, du wirst eingeladen, dann dankst du schon mal das erste Mal für die Einladung. Während du im Hause des Gastgebers bist, dankst du ihm noch einmal. Und dann sieht man sich ein paar Tage später auf der Straße und falls das nicht der Fall sein sollte, ruft man an und sagt Taksenast, das heißt danke fürs letzte Mal. Die Schweden sind ein bisschen zurückhaltend, aber an der Stelle, wo sie sonst ganz viel Zurückhaltung üben, schieben sie ihr Herz ganz hinein. Danke, dass du mich einlädst. Danke, dass ich hier sein kann. Danke, dass du mich eingeladen hattest. Super Sache. Ein bisschen erinnert mich das an, wenn Leute sagen, das ist alles nur Formsache. Aber wir wissen, halte die Form. Wissen Sie, wie es weitergeht? Und die Form hält dich. Also es hat schon was Gutes. Dankbarkeit schafft einen guten Grund, eine gute Grundlage für Beziehungen. Dankbarkeit schützt. Je mehr ich mich darin einübe, desto mehr entferne ich mich von diesem Unzufriedensein, von den vielen Konjunktiven im Leben, was alles sein könnte, müsste, sollte und so weiter. Wenn Mose, der Auszug aus Ägypten, das ist nicht der Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen, aber wenn ich das jetzt mal an den Anfang setzen würde, und dann gehen wir diese Geschichte Gottes 1200 Jahre weiter. Da waren Propheten, die immer wieder gesagt haben, Leute, geht nicht von Gott weg. Wendet euch nicht anderen Göttern zu. Bleibt bei Gott. Die Propheten, die schon immer auf jemanden hingewiesen haben, da kommt noch wer. Und dann kam er. Bei Jesaja heißt es, Gott kommt selbst. Jesus. Eine lange Geschichte. Jetzt sind wir nochmal 2000 Jahre weiter und wir können sagen, wir sind in diese Geschichte Gottes mit den Menschen, mit seinem Volk voll hineingenommen. Aber jede Geschichte, die einen Anfang hat, sagen ja die Leute, nicht, muss ja irgendwann mal auch ein Ende haben. Aber so ist es nicht. Diese Geschichte, so wir in dieser Geschichte mitmachen, hat kein Ende. Es gibt kein Aus und Vorbei. Es gibt nur ein volles Ende, eine Vollendung. Und das ist dann ein neues Kapitel, von dem wir nur ganz wenig wissen. Aber was Jesus dir in deinem Leben, in deinem Herzen verändernd, ich sage verändernd, bedeutet, das hat Ewigkeitswert. Das hat Ewigkeitswert. Gott hat ihn gesandt und an ihm macht sich alles fest. Ne, vorhin hatte ich es mal, habe ich gesagt, na, wir halten so an Dingen fest. Nein, an ihm macht sich alles fest. Also kann ich getrost anderes loslassen. Alles, was mich im Herzen unfrei macht, was mich bindet. Aber das ist eine Schule. Und wir sind alle in dieser Schule. Es würde dem Lehrer sicherlich gut gefallen, wenn wir einander helfen in der Schule des Lebens, des Dankens. Also, vergiss es nicht. Gedenke, Gott ist in deinem Leben. Du kannst seine Spuren entdecken. Vielleicht brauchst du einen Bruder oder eine Schwester dafür. Das ist ein Glück. Und Glück ist Erfüllung. Weggemeinschaft. Augenblick. Im Blick der Augen Gottes. Du und du und du. Aber da ich nicht alle duze, sage ich auch und sie und sie und ich selbst auch. Ist das nicht wunderbar? Amen.